Ja, ich darf euch ganz herzlich grüßen von den Geschwistern in Tierfeld. Es ist schon eine gewisse Zeit her, dass ich mal hier war zum Dienst, aber nach wie vor gibt es viele bekannte Gesichter und es ist schön, dass ich mit euch hier Gemeinschaft haben kann, dass wir den Austausch da haben. Und ich glaube, nächste Woche haben wir noch mal eine wunderbare Gelegenheit, uns als Gemeinden wieder mal zu sehen und zu treffen. Zum Abschluss Gottesdienst von dem Unterwegskurs. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über das Thema Zweifel. Und das hat auch damit was zu tun, dass ich den Eindruck habe, dass in unserer Gesellschaft Dinge, Meldungen, Nachrichten viel eher in Zweifel gezogen werden, als das vielleicht früher der Fall war. Ich habe den Eindruck, dass sich die Berichterstattung verändert hat in unserer Medienlandschaft. Es wird nicht mehr einfach nur so eine Meldung rausgegeben, was in der Welt, in der Politik geschehen ist, sondern man liefert immer Hintergründe und Fakten dazu. Und das liegt natürlich daran, dass Menschen wirklich angefangen haben, Dinge kritisch zu hinterfragen, dass sie das in Zweifel gezogen haben und dass wenn Dinge nicht gleich gut erklärbar, nachvollziehbar waren, dann ist auch der Boden dafür bereitet, dass Verschwörungstheorien entstehen und sich die Leute ihre eigenen Gedanken machen und dann auf die verrücktesten Ideen kommen. Viele haben ganz einfach Zweifel an der Richtigkeit oder Wahrheit von dem, was ihnen vorgetragen wird, gesagt wird. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Wenn man Dinge kritisch hört, wenn man danach fragt, welche Fakten stehen denn dahinter? Und ich denke, dass es nicht nur das Alltägliche betrifft, dass was in unserer Gesellschaft uns Menschen bewegt, sondern dass das für unseren Glauben genauso eine Auswirkung hat und dass Zweifel auch im Glaubensleben vorhanden ist und dass es damit zu einer echten Herausforderung wird. Was sind denn Zweifel? Zweifel sind ja eigentlich nichts anderes als ein berechtigtes Bedenken darüber, ob man etwas für richtig und wahr halten kann. Ob man das, was man hört, was einem gesagt wird, ob man dem Glauben schenken kann. Und wenn man das eben nicht so einfach annehmen kann, dann kommt man in einen Zustand der Unentschiedenheit. Man versucht abzuwägen und man versucht zwischen verschiedenen Annahmen zu wählen. Was ist denn jetzt richtig? Zweifel verursacht dadurch natürlich auch eine Unsicherheit, eine Ungewissheit und lässt uns manchmal nicht wirklich zur Ruhe und zum Frieden kommen. Und im Extremfall führt es dahin, dass Menschen verzweifeln. Dass es gar keine Hoffnung mehr gibt auf eine Lösung in einer bestimmten Frage, dass es Menschen total lähmt und sie gar nicht weiterkommen. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sagt ja noch nichts darüber aus, ob das jetzt was Schlimmes ist, ob das was Negatives oder vielleicht was Positives ist. Aber wenn Menschen anfangen zu zweifeln, hat das immer Auswirkungen auf ihr Verhalten, auf ihr Handeln. Wenn wir an der Richtigkeit einer Aussage zweifeln, wenn wir nicht wissen, welche Entscheidungen wir treffen sollen, wenn wir an der einen Lösung und an der anderen Lösung zweifeln, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass wir uns gar nicht entscheiden und dass wir auch nicht weiterkommen. Und dann, wie man so schön sagt, im Zweifelsfalle bleibt alles beim Alten. Wir bleiben stehen, man kommt nicht weiter. Darf man jetzt als gläubiger Mensch, als Christ, an Gott zweifeln? Ist es möglich, dass wir an unserem Glauben Zweifel haben können? Ich bin davon überzeugt und ich denke, jeder von euch hat es schon erlebt und erlebt es vielleicht auch gerade, dass wir an dem, was die Bibel sagt, an dem, was wir vielleicht schon erlebt haben, dann doch wieder ein Fragezeichen setzen. Dass wir anfangen zu zweifeln, ob das wirklich unser Leben betrifft, ob das was mit uns zu tun hat, ob es diesen Gott vielleicht überhaupt gibt. Und ich habe entdeckt, dass die Bibel von einer ganzen Menge von Menschen berichtet, die wirklich ihre Zweifel zum Ausdruck bringen. Die an dem zweifeln, was Gott ihnen persönlich sagt. Die in ihrem Verhalten ihre Zweifel zum Ausdruck bringen. Und ich will versuchen, in der Predigt, in den Gedanken, die ich habe, euch mitgebracht, das zu beschreiben, wie Menschen an Gott gezweifelt haben, welche Auswirkungen das vielleicht haben kann, und natürlich wollen wir auch nach einer Lösung suchen. Wie können wir denn Zweifel überwinden? Wie können wir denn damit fertig werden? Und ich bin mir ganz sicher, dass die paar Gedanken, die ich heute hier anreise, das Thema nicht erschöpfend behandeln und dass es vielleicht noch viele Aspekte gibt, die man dazu denken darf und mit einbeziehen kann. Aber ich will euch einfach ein kleines bisschen mit reinnehmen von dem, was mir wichtig geworden ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die Situation, als der Herr Jesus nach der Auferstehung seine Jünger an einen Berg beruft und ihnen noch letzte Worte sagt und ihnen letztendlich dann den Missionsauftrag gibt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 16 und 17 ist es schön beschrieben. Die Jünger sind nach Galiläa unterwegs und dort heißt es, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Das hat mich doch etwas stutzig gemacht, denn die Situation ist ja die, das sind die 11 Jünger, die also zum engsten Kreis gehören, die Jesus 3 Jahre lang erlebt haben, die ihn nach der Auferstehung schon mehrfach erlebt haben. Und die kommen jetzt nach Galiläa, Jesus ist wieder da und dann heißt es, sie haben Zweifel. Ja, woran haben sie denn Zweifel? Sie haben immer noch Zweifel, ob das wirklich der auferstandene Herr ist. Ob dieser Jesus der ist, mit dem sie 3 Jahre unterwegs waren. Und das, obwohl sie das schon mehrfach nachprüfen konnten. Sie haben ihn gesehen, sie durften ihn berühren, sie haben mit ihm gegessen, sie haben ihn gehört, sie haben ihn erlebt. Und trotzdem sind Zweifel da. Eine andere Geschichte aus Matthäus 14, dort geht es um die Sache, als Jesus auf dem See geht, in der Nacht über das Wasser läuft und dann die Jünger ihn vom Schiff aus sehen und Jesus dann, Petrus dann auf dem Wasser zu Jesus geht. Und dann heißt es dort, als Petrus aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das ist schon verrückt, was da gerade passiert. Der Petrus macht gerade eine unglaubliche Erfahrung. Ich denke nicht, dass das viele die gleiche Erfahrung gemacht haben. Er geht auf dem Wasser. Er läuft auf dem Wasser Jesus entgegen. Er erlebt es gerade, dass seine Füße über dem Wasser, auf dem Wasser stehen und dass das Wasser ihn trägt. Und dann sieht er die Wellen, nimmt den Wind, den Sturm wahr und fängt an zu zweifeln an dem, was er gerade erlebt, was er gerade sieht, was er gerade an wunderbaren Erfahrungen macht. Und er ist gerade im Prinzip in dieser außergewöhnlichen Situation drin. Er erlebt das Wunder. Und trotzdem sind Zweifel da. Ist doch verrückt, oder? Und man könnte jetzt noch einiges dazu nehmen. Ich habe dann noch ein paar Beispiele. Aber wenn schon diese herausragenden Erlebnisberichte, die Menschen mit Jesus gemacht haben, wenn die noch nicht dazu ausgereicht haben, um Zweifel zu beseitigen, dann, glaube ich, dürfen wir sehr barmherzig mit uns selber und mit allen anderen Menschen sein, die auch heute noch Zweifel haben. Und auch gerade wir als Christen, wenn wir in Situationen in unserem Leben sind, wo wir an Gottes Macht und Größe zweifeln, an seiner Hilfe, an seiner Gegenwart zweifeln, dann, glaube ich, ist das normal. Wenn schon die Jünger solche Zweifel hatten, dann glaube ich, dass wir dann nicht davon befreit sind. Und das scheint ja heute in unserer Zeit für den modernen Menschen selbstverständlich zu sein, dass man alles Übernatürliche, alles das, was nur im Glauben zu erfassen ist, erstmal in Zweifel zieht. Und das wird uns ja letztendlich auch so schon beigebracht und gelehrt, hinterfrage alles. Nimm nicht einfach alles für wahr, sondern verlass dich auf deinen Verstand. Das, was du mit deinem Verstand erklären und nachvollziehen kannst, das ist echt und wahr. Alles andere, großes Fragezeichen, da setz mal deine Zweifel dahinter. Und es ist ja auch keine neumodische Entwicklung. Das ist ja jetzt nicht etwas, was erst mit der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert in die Gesellschaft hineingekommen ist. Auch die Menschen in der Antike, auch die Menschen zu allen Zeiten, auch Menschen, die früher Gott begegnet sind, waren nicht frei von Zweifeln an dem, was sie gerade erlebten. Sie waren nicht frei von Zweifeln an außergewöhnlichen Begegnungen mit Gott. Man braucht im Prinzip im Neuen Testament nur anfangen in der Weihnachtsgeschichte schon. Da begegnen uns nacheinander Menschen, die den Engel erscheinen, die Gott begegnen, die etwas Besonderes hören und die trotzdem ihre Zweifel haben. Ich möchte an den Zacharias erinnern. Im Lukas Kapitel 1 ist das beschrieben. Der ist im Tempel, verrichtet dort seinen Dienst im Heiligtum, bringt das Opfer dort und der Engel steht da und erzählt ihm, deine Gebete sind erhört. Deine Frau in ihrem Alter wird schwanger werden und ihr werdet ein Kind bekommen. Und Zacharias reagiert meiner Meinung nach sehr vernünftig und sehr überlegt. Im Vers 18 steht da, Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Genauso bei Maria selber dann, als der Engel ihr erscheint und ihr sagt, du wirst einen Sohn gebären. Und die Maria spricht zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Das ist doch ein ganz normaler Einwand. Es ist doch ein ganz normaler Ausdruck des Zweifels an dem, was der Engel gerade gesagt hat, weil der Maria doch klar ist, dass das nur funktioniert, wenn sie mit einem Mann zusammen ist. Und wenn eine Zeugung geschehen ist, erst dann kann ein Kind entstehen. Oder auch der Jünger Thomas im Johannes-Evangelium im Kapitel 20 lesen wir davon, dass Jesus den Jüngern erscheint, Thomas ist aber nicht da. Und dann kommt er dazu und sie berichten ihm, dass sie Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Und was sagt er? Als Zweifler, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, wenn ich ihn mit meinen Fingern nicht berühren kann, so werde ich nicht glauben. Er braucht einen Beweis. Er will Fakten. Er will das bestätigt haben. Ganz normaler Zweifel. Und wir haben ja vorher schon gesehen, Thomas ist ja nicht der Einzige, der seine Zweifel hat. Auch die anderen zweifeln ja. Und ich denke, dass gerade der Thomas eigentlich der Christenheit und den Menschen allen einen großen Dienst erwiesen hat, indem er seine berechtigten Zweifel zum Ausdruck gebracht hat, indem er das gesagt hat. Weil dadurch, dass er einen Beweis fordert und das Evangelium niederschreibt, der Johannes niederschreibt, wird es ja nochmal ein Fakt, der für uns heute nachvollziehbar wird und der für uns glaubhafter wird, dass die Auferstehung von Jesus wirklich Realität ist. Das, was wir jetzt hier gelesen und angerissen haben, deutet darauf hin, dass es eine ganz normale Reaktion von Menschen ist. Von Menschen, die mit beiden Füßen im Leben stehen. Menschen, die auf eine kritische Distanz gehen zu dem, was sie da zu hören bekommen. Zu dem, was sie gesagt bekommen. Selbst wenn es eine außergewöhnliche Situation ist. Das, was sie da gerade erleben, das, was sie hören, passt eben nicht zu den normalen Erfahrungen, die wir Menschen machen. Das passt nicht zu unserer menschlichen Vorstellungskraft. Das passt nicht zu unserem Erlebnishorizont, den Menschen aller Zeiten in dieser Welt haben können. Und es ist normal, dass sie das hinterfragen, dass sie das genau wissen wollen, was hier eigentlich passiert und was sie glauben sollen. Und ich denke, es ist wirklich normal, dass Menschen bei außergewöhnlichen Glaubensherausforderungen erstmal zurückhaltend sind, dass sie ein Fragezeichen setzen. Und was mich eigentlich erstaunt ist, dass Gott nicht irgendwie hart reagiert, sondern dass er offensichtlich sehr geduldig ist mit uns Menschen. Wir werden das dann noch weiter sehen am Ende. Ja, wie sollen wir denn jetzt die Zweifel bewerten? Ist es was Negatives oder gibt es denn auch was Positives abzugewinnen? Ich glaube, dass wir Zweifel eher als was Negatives wahrnehmen. Gerade wenn es darum geht, um Fragen des Glaubens, wenn es darum geht, dass wir Gott vertrauen sollten, wenn wir da unsere Zweifel haben, dann sagt uns doch schon unser Bauchgefühl, hier stimmt doch was nicht. Das ist doch negativ, wenn du daran zweifelst, wenn du an dem großen Gott zweifelst, an seiner Macht, an dem, was er tut. Und es ist ja auch lästig, dass so ein Zweifel uns zu einer Unentschlossenheit führt, dass er uns zurückhalten lässt, dass er uns vielleicht auch lähmt und uns dazu bringt, eben nichts zu tun, nicht vorwärts zu gehen. Und ich denke, dass es auch einfach damit zu tun hat, welche Erfahrungen man schon gemacht hat, auch mit welchen Erwartungen wir an unseren Gott herangehen, welche Erwartungen wir in die Beziehung haben, die Gott mit uns hat. Ich glaube auch, dass Enttäuschungen eine große Rolle mitspielen. Wenn unsere Erwartung schon mal enttäuscht wurde in Bezug auf das Erhören von Gebeten, dass Gott unsere Gebete eben nicht so erhört hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist ja oftmals so, dass wir Gebete, Gebetsanliegen bringen, ehrlich zu Gott kommen, aber eigentlich schon eine Vorstellung haben, wie er es lösen müsste, wie er uns helfen sollte, wie er das Ganze voranbringt. Und wenn dann so ein Gebet eben nicht so erhört wurde, wie wir uns das vorgestellt haben, oder wenn der zeitliche Rahmen ein ganz anderer ist, in der etwas passiert, dann kann es dazu führen, dass wir mit Zweifel beten, dass unsere Gebete, die wir vor Gott bringen, vage sind, dass wir sie zwar bringen und ausdrücken, aber eigentlich auch ein großer Zweifel dahinter ist, ob Gott uns überhaupt hört und reagiert. Und es führt natürlich dann weiter, dass man dann seine Zweifel hat, ob es überhaupt nötig ist, mit den alltäglichen Dingen vor Gott zu bringen. Oder wenn wir den Eindruck haben, wir selber wissen es besser, was wir überhaupt vor Gott bringen können, dann werden wir natürlich sortieren und die Anliegen und wichtige Dinge von unwichtigen, scheinbar unwichtigen, trennen und dann mit manchen Dingen gar nicht mehr zu Gott kommen. Eigentlich steckt da dahinter, dass wir an seiner Größe und an seiner Allmacht zweifeln, dass wir daran zweifeln, dass Gott sich überhaupt für uns interessiert, für unsere Anliegen, dass wir daran zweifeln, dass er sich um uns kümmern will. Und wer schon grundsätzlich daran zweifelt, dass Gott überhaupt ein Interesse daran an uns hat, der wird gar nicht erst anfangen zu beten und da wird seine großen Zweifel haben, ob Gott überhaupt eine Beziehung zu uns haben will. Ja, man könnte das jetzt fortsetzen, diese Gedanken. Jakobus beschreibt den Zweifler in seinem Brief sehr deutlich. Und ich möchte das mal lesen aus Jakobus 1, ab Vers 5. Dort heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unverständig in allen seinen Wegen. Jakobus gebraucht das Bild von der Meereswoge, von dem bewegten Meer, wo man den Eindruck hat, dass die Wellen kommen und gehen, dass es immer hin und her geht und dass es nichts Beständiges bleibt. Der Zweifler kommt nicht vom Fleck. Zweifler werden auch Gott nicht in dem Maße erleben, wie das vielleicht Menschen tun, die Gott ihr ganzes Vertrauen schenken und die wirklich auf diese Kraft und auf die Macht Gottes vertrauen und hoffen, die darum beten und die daran leben. Zweifler sind unentschlossen, zu keiner Entscheidung in der Lage, sind hin und her gerissen und werden letztendlich nicht das erleben, was Gott für sie bereithält. Das war das eine, dass Zweifel schon so einen negativen Touch hat und natürlich auch eine negative Auswirkung, dass eben nichts passiert, dass wir nicht vorankommen, dass wir Gott nicht erleben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man dem Zweifel was Positives abgewinnen kann. Denn das habe ich am Anfang schon gesagt, dass der Zweifel dazu führt, dass man Dinge intensiver bedenkt. Dass man anfängt, Dinge von mehreren Seiten zu betrachten. Dass man in Bezug auf Entscheidungen bewusst nach einer guten Lösung sucht und nach dem Willen Gottes fragt. Im Zweifel wird unser Glaube besonders herausgefordert, weil wir uns nämlich an einer bestimmten Stelle mal entscheiden müssen. Wir müssen uns trotz der Zweifel entscheiden, wem wir jetzt vertrauen. Auf was wir uns einlassen, vertrauen wir dem Angebot Gottes, dass er unsere Gebete hört und in unserem Leben da ist. Vertrauen wir darauf, dass er uns die Weisheit schenkt, von der Jakobus hier schreibt, um Dinge zu beurteilen und um richtige Entscheidungen zu treffen. Oder lassen wir uns eher von menschlichen Erfahrungen leiten, von dem, wo wir meinen, dass wir das selber abschätzen und klären können. Jakobus fordert uns richtig heraus, dass wir gerade, wenn wir in so einer Lage sind, wo wir etwas nicht durchschauen, wo wir am Fragen sind, am Suchen sind, dass wir dann um die Weisheit Gottes bitten sollen. Und wir sollen das zuversichtlich tun. Wir sollen das mit der Erwartung tun, dass Gott uns auch wirklich hilft, dass Gott uns das schenkt, was wir brauchen, um Dinge klar zu beurteilen. Wenn wir das im Zweifel tun, wenn wir das tun mit dem Gedanken, ja, mal sehen, ob Gott überhaupt reagiert oder ob Gott das überhaupt interessiert, dann werden wir auch Gott in diesen Fragen kaum erleben. Wenn wir es aber bewusst tun, wenn wir bewusst das erwarten, dann werden wir sensibler sein für das, was Gott tun will. Dann werden wir sensibler sein für das, was Gott uns zeigen will, wie er uns führen will. Es gibt natürlich im Leben genug Situationen, wo wir uns für irgendwas entscheiden müssen, wo man eine Entscheidung ganz klar auf einer sachlichen Grundlage treffen kann. Und das erlebt jeder im Alltag. Da gibt's viele kleine Entscheidungen. Da braucht man nicht nochmal groß auf Gott zu warten, denn Gott hat uns seinen Verstand gegeben. Gott hat uns ja schon ausgerüstet, dass wir in seinem Sinne und im Vertrauen auf ihn Entscheidungen treffen können. Aber es gibt genügend Sachen, wo wir auf ihn warten dürfen. Frederik Büchner bringt diesen gesunden Zweifel, sage ich mal, etwas humorvoll auf den Punkt. Und er sagt, Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Ich denke, das kann sich jeder gut vorstellen, wenn man doch mal auf einer Waldwiese sich hinsetzt und dann die Ameisen die Beine hochklettern, da kommt man ganz schön ins Zappeln. und in Bewegung. Es hat was Positives, wenn man Dinge mal mit einem wachen Geist wahrnimmt und die Zweifel mal ernst nimmt und sich mit Dingen intensiver auseinandersetzt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie wir denn mit Zweifel umgehen und überwinden können. Und ich will das versuchen wieder an ein paar Beispielen von dem, was ich schon angerissen habe, wie Menschen das erlebt haben. Der erste Punkt würde ich gern festhalten, dass wir mit Gott über unsere Zweifel sprechen sollen und dürfen. Wir dürfen sie zum Ausdruck bringen. Maria hat das so getan. Die fragt, wie soll denn das geschehen? Da steckt ja der Zweifel dahinter an dem, was der Engel gesagt hat, was er ihr verheißen hat. Wie soll das geschehen? Und tatsächlich, Gott hilft ihr sofort und gibt ihr eine Antwort durch den Engel und sagt, deine Verwandte, die Elisabeth, in ihrem hohen Alter ist jetzt schon im 6. Monat schwanger. Also bei der ist schon mal was Außergewöhnliches passiert, was auch nicht dem normalen Erfahrungshorizont der Menschen entspricht. Wenn das bei ihr passiert, dass sie jetzt in ihrem Alter schwanger wird und dass ihr Gebet, ihr Jahre, jahrzehntelanges Gebet jetzt in Erfüllung geht, dann darfst du natürlich auch das glauben, was du jetzt versprochen bekommen hast. So reagiert Gott, dass er Menschen eine Hilfe gibt. Eine andere Sache ist ja, das habe ich vorhin nicht gelesen oder nicht angeführt, Johannes der Täufer. Er sitzt im Gefängnis und hat dann mit einmal auch seine Zweifel daran, ob das, was er verkündigt hat, auf den er hingewiesen hat, ob das wirklich der Messias ist. Und er schickt seine Jünger zu Jesus und Jesus sagt ihnen, seht euch doch das an, was hier Menschen erleben. Seht euch an, was durch mich geschieht. Es passiert genau das, was über den Messias im Alten Testament vorausgesagt ist. Es passiert genau das, was ihr über Jahre, Jahrhunderte schon gelesen habt und was ihr erwartet. Das heißt, wir sollen unsere Zweifel zum Ausdruck bringen. Wir dürfen sie im Gebet sagen. Und dann nächster Punkt, dass wir das zum Ausdruck bringen, aber dann auch bewusst auf Jesus sehen, dass wir bewusst zu ihm hinblicken. Jesus nimmt nämlich die Zweifler an. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, die 11 Jünger sind dort in Galiläa an dem Berg, einige zweifeln. Und was passiert dann? Jesus gibt allen Jüngern den Missionsauftrag und sagt ihnen, ich habe für euch eine große Aufgabe. Ich will euch gebrauchen. Ihr sollt das weiter sagen und verkünden, was ihr hier erlebt habt und gesehen habt. Und das ist doch eigentlich eine besondere Vorgehensweise. Obwohl die immer noch Bedenken haben, obwohl die immer noch Zweifel haben, gibt ihnen Jesus einen ganz klaren Auftrag und sagt, geht hin. Trotz Zweifel vertraut er ihnen eine unwahrscheinlich große Aufgabe an. Trotzdem sie immer noch Unsicherheiten haben, schickt er sie los. Und in dem Losgehen, in dem sie Jesus gehorsam sind, wird ihr Glaube gestärkt, wird ihr Glaube bestätigt, wird ihr Zweifel beseitigt. Bei Petrus, als er dort am Versinken ist, ruft er zu Jesus, sieht zu Jesus hin und Jesus ergreift seine Hand und zieht ihn aus dem Wasser. Und zum einen spricht Jesus das dann ganz klar an. Warum bist denn du so kleinzeitig? Warum zweifelst denn du an dem, was du gerade erlebt hast? Er gibt das Ganze in verständliche Worte, sodass Petrus begreifen kann, was jetzt gerade mit ihm passiert ist. Dass er begreifen kann und verstehen kann, was in seinem Kopf passiert ist. Kleinglaube, Unglaube, das brauchst du doch nicht in meiner Nähe. Und es ist ja auch schon nochmal was Besonderes, dass Petrus ja dann nicht in dem Wasser bleibt, sondern dass er wieder auf dem Wasser steht und mit Jesus zurückgeht in das Boot. Dass er also die Erfahrung, die er schon gemacht hat, die er dann angezweifelt hat, nochmal bestätigt bekommt, indem er sieht, dass es mit Jesus funktioniert. Ja, und ich glaube, dass das für uns genauso eine Möglichkeit ist und ein guter Weg ist, dass wir auf Jesus sehen, dass wir bewusst nach Dingen in der Bibel suchen, wo sich die Macht, die Allmacht, die Größe Gottes darlegt, dargestellt wird, wo sie beschrieben wird, wo wir das nachvollziehen können, wie Gott im Leben von Menschen handelt und gehandelt hat, wie er Gebete erhört hat, wie er das Vertrauen und den Glauben belohnt, wie er im Leben von Menschen da ist und ihnen begegnet. Wie Verheißungen, die er gegeben hat, dann auch wirklich eintreffen und durch Menschen erlebt werden. Und wir dürfen uns auch immer wieder auch an das erinnern, was wir selber schon mit Jesus erlebt haben. Ich denke, die allermeisten, die hier sind, haben schon einige Jahre an Erfahrungen mit Jesus Christus und haben ihn schon ganz praktisch erlebt. Wenn Zweifel da sind, wenn Unsicherheit da ist, dann erinnert euch daran das, was ihr schon mal mit ihm erlebt habt. Erinnert euch an das, wo ihr die Größe und Macht Gottes in eurem Leben erlebt habt. Das ist ja auch so ein Mittel, was Jesus uns Christen immer wieder an die Hand gibt. Dass er uns Zeichen gibt, die uns an etwas erinnern sollen, was in der Vergangenheit passiert ist und was seine Wahrheit bis heute besitzt, seine Macht. Wir haben das vor der ersten Stunde erlebt. Wir wurden durch Brot und Wein an das erinnert, was Jesus für uns getan hat, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns einen Bund geschlossen hat, dass er uns gerettet hat. Daran erinnern wir uns immer wieder und sollen dadurch auch gestärkt werden für unseren Alltag. Ein weiterer Punkt, entscheide dich zu vertrauen trotz Zweifel. Im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 20, ist ein schönes Beispiel geschrieben, und zwar über Abraham. Obwohl Abraham damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er zweifelte nicht an der Zusage, er ehrte Gott und wurde im Glauben gestärkt. Das ist doch ein sehr plastisches Beispiel, wie man sich trotz Zweifel, berechtigter Zweifel, auf die Zusagen und Aussagen Gottes einlassen und verlassen kann, dem vertrauen kann. Abraham hat in seinem Leben nicht alles richtig gemacht. Und es ist ihm manchmal schwer gefallen, Gott wirklich zu vertrauen. Und trotzdem gibt es in seinem Leben diesen Punkt, und vielleicht gibt es ihn mehrfach, dass er sich entschieden hat, diesem Gott zu vertrauen. Diesem Gott zu glauben, auch wenn alle menschlichen Erfahrungen dagegen sprechen. Und das Schöne ist ja, dass er mit dieser Entscheidung nochmal eine Stärkung seines Glaubens erfährt. Dass Gott an dieser Entscheidung bestätigt. Entscheide dich im Vertrauen auf Gott, auf seine Führung und halte an dieser Entscheidung fest. Bleib dabei. Vielleicht eine kleine Einschränkung, außer es kommt zutage, dass es eine völlige Fehlentscheidung ist und sie zum Schaden von anderen oder von dir selber ist. Dann darf man so eine Entscheidung auch rückgängig machen. Ja, ein vierter Punkt, geh mutig Schritte voran, auch im Zweifel. Philipper 2 beschreibt es so schön, Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Wenn die Beziehung zu Gott stimmt, dann geh voran. Dann geh im Vertrauen voran. Und im Gehen wirst du erleben, dass Gott deinen Weg führt, dass er das bestätigt, dass er Türen aufmacht, Wege ebnet, dass er dir die Kraft gibt, Herausforderungen im Glauben wirklich anzunehmen, darauf zu vertrauen, auf seine Kraft und Führung. Menschen, die ihre Zweifel überwinden und im Glauben Gottes auf Gott Schritte tun, beweisen in jedem Fall einen sehr großen Mut und ein großes Vertrauen auf Gott. Und im Vorwärtsgehen werden wir erleben, wie Gott wirkt, wie sich das erfüllt, was er uns zugesagt hat, wie er sich zeigt in seiner Kraft und Macht, in seinem Wirken. Ja, aber man muss was dazu tun. Man muss den Mut aufbringen, Zweifel zu überwinden. Vielleicht zeige ich nochmal als Zusammenfassung die Folie, wo die vier Punkte draufstehen. Ja, Zweifel überwinden. Das mit den Ameisen sind in der Hose, Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach, den Glauben und in Bewegung. Und das vielleicht so als Hilfe, wie wir Zweifel überwinden können. Sprich mit Gott über die Zweifel, sieh auf Jesus. Entscheide dich, trotz dem Zweifel Jesus zu vertrauen und geh mutig Schritte voran. Das so als Zusammenfassung, und ich meine, dass also Zweifel tatsächlich einen positiven Aspekt haben, weil wir uns dann ernsthafter Gedanken darüber machen, wie wir sie überwinden können, wie die Beziehung zu Gott und damit unser Glaube gestärkt und verändert wird, wie die Beziehung zum Vater vertieft wird. Das haben wir jetzt auch bei den Menschen gesehen, bei Maria, bei Petrus, bei Abraham, wo dann das Ergebnis letztendlich war, dass wer Zweifel überwindet, weil Gott vertraut und glaubt, dass der Glaube gestärkt wird. Und trotzdem wird es immer so bleiben, dass es spannend wird, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, wo uns nicht klar ist, was der richtige Weg ist, wie es gut und richtig ist, wie Gott uns führen will. Wir wünschen uns immer möglichst, dass wir schon weit vorausschauen können, um zu erkennen, welche Auswirkungen hat denn eine Entscheidung. Was passiert denn in der Zukunft, wenn ich mich jetzt so oder so verhalte, wenn ich jetzt dem oder dem Glauben schenke, wenn ich mich dafür entscheide oder dagegen. Und wir wünschen uns, dass Gott uns immer einen weiten Weg zeigt und sagen, geh den Weg und du wirst an dem Ziel dort ankommen. Das wird aber selten so sein. Es wird immer spannend bleiben, Zweifel zu überwinden, gute Entscheidungen zu treffen und nach dem Weg zu suchen und zu fragen, den Gott uns führen will. Vielleicht hilft euch eine kleine Geschichte, die mal passiert ist, um das zu verstehen, wie Gott mit uns Wege geht und wie er den Weg für uns bereitet. Und dass wir ja auch ohne schon den ganzen Weg überblicken zu können, uns auf den Weg machen können. Vor einigen Jahren ist mal ein ganzer Schwarm Stare in den San Bernardino-Tunnel geflogen. Die waren praktisch auf ihrer Route in Richtung Süden und sind in den Alpen in den Tunnel reingeflogen. Die sind Kilometer dort reingeflogen und dann waren sie total verwirrt und sind nicht weitergekommen. Also der Tunnel war an der Stelle dann voll mit diesen Vögeln. Der Tunnel ist über 6 Kilometer lang und dann haben die Beamten, die Polizei hat dann eins gemacht, die haben dann das gesamte Licht im Tunnel ausgeschalten. Dann war erstmal finster. Und dann haben sie angefangen, so segmentweise das Licht wieder einzuschalten, immer so ein paar Meter vor den Staren in Richtung Süden. Und so sind die Stare dann immer in das Licht geflogen. Licht eingeschalten, hinten wieder ausgeschalten, so lang, bis die 6 Kilometer vorbei waren und die Stare durch den ganzen Tunnel durch waren und dann ihre normale Route weiterfliegen können. Ich glaube, so ähnlich ist es auch mit Gott, wie er uns Wege führt. Die Richtung ist im Prinzip klar, wo es hingeht. Aber wie der Weg unterwegs aussieht, das ist uns nicht klar. Was uns unterwegs begegnet, sehen wir nicht. Aber Gott ist einer, der immer so Schritt für Schritt das Licht vor uns anmacht und uns damit hilft, den Weg zu sehen, auf den wir gehen sollen. Ich wünsche euch, dass ihr das im Glauben erlebt, wie Gott euch vielleicht durch Zweifel führt und ihr es erlebt, wie er vor euch das Licht anmacht und ja, seine Macht und Größe erleben durfte.